Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Dachdecker-Podcasts, dem ersten Podcast im Jahr 2026. Wie großartig ist das denn? Und heute haben wir uns extra dafür ein Top-Thema ausgedacht und für euch vorbereitet, das buchstäblich über die Zukunft eures Betriebes mitentscheidet. Mitarbeiter führen und Fachkräfte binden. Dafür haben wir eine junge Dame aus dem Bereich der Kommunikation und Unternehmensführung bei uns zu Gast, Luca Maria Müller. Und natürlich ist auch mein geschätzter Podcast-Kollege Michael Zimmermann wieder mit dabei. Hallo Michael, hallo Luca Maria.
Hallo zusammen. Ja, Luca, willst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ja, also erstmal vielen lieben Dank. Ich freue mich heute auch dabei zu sein im Podcast. Ich sage gerne mal ein, zwei Worte zu mir. Also mein Name ist Luca Marie Müller. Ich helfe Unternehmen durch gute interne Kommunikation, Fluktuationen zu verringern, Mitarbeiterbindung zu steigern und ja auch den Wissenstransfer für die nächsten Generationen auch zu sichern. Ich bin gelernte Kauffrau für Marketingkommunikation, zertifizierte Kommunikationstrainerin und auch psychologische Beraterin. Ich habe vor 4 Jahren die interne Kommunikation in einem internationalen Logistikbetrieb aufgebaut. Und seit dem letzten Jahr bin ich jetzt auf selbstständiger Basis tätig und vielleicht auch so ein bisschen, dass man den Link zum Handwerk versteht, auch im BBZ in Main für die angehenden Dachdeckermeister. Die unterrichte ich dort zu den Themen Marketing und Kommunikation. Und ja, was meine Mission ist, es ist so ein bisschen Handwerksbetriebe dabei zu unterstützen, auch die Teams zu stärken, auch Wissen zu sichern, auch für die nächsten Generationen und da einfach auch eine Arbeitskultur zu schaffen, die modern, wertschätzend und auch zukunftsfähig ist.
Wow, das war super. Das war ja wie gelernt. Also besser kann das neue Jahr ja gar nicht starten. Also auch von meiner Seite erstmal ein frohes neues Jahr und ja, gestärkt und voller Tatendrang starten wir wieder durch mit einem richtig coolen Podcast. Ihr beide habt euch kennengelernt beim Unternehmerseminar in Mayen, habe ich gehört. Und Karl-Heinz war total begeistert von dir und sagte, die müssen wir unbedingt in unseren Podcast reinholen, weil da ist richtig viel Potenzial auch fürs Dachdeckerhandwerk. Und wie ich jetzt mitgekriegt habe, gibt es da ja durchaus auch eine persönliche Bindung zu dem schönsten Handwerk, das es überhaupt gibt. Ja, sehr schön. Also ich freue mich richtig drauf. Also es gibt auch viel Potenzial, also in dem Gespräch, aber generell glaube ich auch in unserem Handwerk. Da gibt es auch durchaus das eine oder andere, was wir besser machen könnten.
Genau, Michael. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich direkt los mit der ersten Frage, Michael.
Genau, also Fluktuation hast du auch in der Ankündigung bzw. in der Vorstellung schon gesagt. Das ist ja im Prinzip ein Thema, das immer vakanter und immer dringender wird. Also ich habe zum Beispiel bei mir noch Altgesellen, die sind jetzt schon über 30 Jahre in der Firma. Ich glaube, das wird es in Zukunft so in dieser Form nicht mehr geben. Also wir reden über Ghosting, wir reden über Fluktuation. Hast du da irgendwie so ein Rezept, ja, so drei Sofortmaßnahmen gegen Fluktuation? Wie können wir uns am besten wappnen?
Ja, also Mitarbeiter zu bekommen ist ja das eine, ne? Sie dann auch zu halten, das andere. Und Mitarbeiterbindung, das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Also das ist ja so ein ganz zartes Pflänzchen, was auch wachsen muss, ne? Es besteht auch der Irrglaube zum Thema Benefits. Ja, es gibt diesen klassischen kostenlosen Obstkorb oder den Tischkicker und dann ist man irgendwie hip und dann entsteht die Mitarbeiterbindung. Erfahrungsgemäß ist dem leider nicht so. Ich finde, das kommt auch ganz stark auf die Unternehmenskultur an. Also ich sage immer, bevor der Obstkorb kommt, wäre es ganz schön, wenn wir uns morgens erstmal wieder grüßen, wenn wir uns sehen, ja, also auf diese traditionellen Werte. Und wenn du jetzt sagst, so drei Maßnahmen, also bei mir steht ganz oben Wertschätzung und Anerkennung. Also für die Arbeit, für den Einsatz von den Mitarbeitern. Es muss auch nicht immer das Riesenfirmenfest sein. Es kann auch mal sein, naja, wir setzen uns alle gar mal zusammen mit dem Chef, essen zusammen Mittag, besprechen, wie ist die Woche gelaufen. Das Wichtigste ist dabei, finde ich, auch immer auf Augenhöhe zu kommunizieren und aber auch Probleme von den Mitarbeitern ernst zu nehmen. Das wäre das eine. Zum Zweiten ist das auch eine offene Kommunikation. Also wenn ich Mitarbeitergespräche führe, vielleicht mal so ein Feedbackgespräch oder auch mal ein Jahresgespräch, auch die Mitarbeiter einzubeziehen, Ideen auch vielleicht abzufragen, ne? Wie können wir uns noch verbessern? Was habt denn ihr da für Vorschläge? Das ist auch immer ganz schön, weil sich die Mitarbeiter da einbezogen fühlen. Und auch wenn ich merke, dass schon erste kleine Konflikte entstehen, auch im Team, dass ich da auch wirklich hingehe und sage, naja, wir setzen uns jetzt mal an den Tisch und reden miteinander, bevor aus den kleinen Problemen auch dann große Probleme werden. Und Vertrauen durch Verantwortung wäre jetzt vielleicht so der letzte Punkt, den ich dann nennen können. Viele delegieren Aufgaben. Ich bin großer Freund auch von Verantwortung zu delegieren. Das entlastet nicht nur den Chef, sondern ist ja auch ein Stück weit Wertschätzung, dass ich sage, ich traue dir das zu, das ist jetzt dein Bereich. Und ja, dafür muss aber auch erstmal die Bindung zum Unternehmen stimmen.
Das ist perfekt. Und diese Wissenstransfergeschichte, die trifft jetzt immer mehr zu. Wir haben ja das Generationenproblem. Viele älteren Meister werden in den nächsten Jahren ihren Betrieb abgeben. Wie der Michael schon gesagt hat, wir haben oftmals auch viele ältere Gesellen und dann ganz junge Mitarbeiter in unseren Firmen drin. Und das ist schon manchmal ein Problem, so dieser Wissenstransfer zwischen den älteren und jüngeren Mitarbeitern. Hast du irgendwie einen praktischen Tipp, damit man die beiden Generationen oder mehrere Generationen auch so ein bisschen zusammenbringt? Letztendlich geht es ja darum, dass Know-how, nicht verloren geht, sondern im Gegenteil Synergieeffekte entstehen.
Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, in den nächsten Jahren wird ja die sehr geburtenstarke Boomer-Generation in Rente gehen. Ja, die nehmen nicht nur Fachwissen mit, sondern auch implizites Wissen, also die ganzen Erfahrungen, aber auch Netzwerke, alles, was im Kopf verankert ist, das wird alles weggehen, wenn man es nicht richtig systematisch dokumentiert und auch weitergibt. Das ist ein großes Problem. Wird in den nächsten 10 Jahren noch ein größeres Problem werden. Und was ich da empfehlen würde, ist im ersten Schritt mal zu verstehen, dass verschiedene Generationen verschiedene Stärken haben. Die Meister haben Erfahrungswerte, Netzwerke aufgrund der Berufserfahrung, aber auch die jüngere Generation hat Dinge, von denen man lernen kann, gerade Affinität oder auch verschiedene Technologien, verschiedene Tools. Es gibt ja auch da ganz tolle Ansätze, zum Beispiel auch das Reverse Mentoring, wo man sagt, naja, wir lernen nicht nur von alt, sondern alt lernt jetzt auch von jung. Ja, also die beiden Generationen da auch zusammenzubringen. Was aber meiner Meinung nach da auch Grundvoraussetzung ist, ist diese Unternehmenskultur zu schaffen, in der auch Wissen preisgegeben wird. Also wenn ich jetzt heute oder morgen komme und sage, naja, wir digitalisieren jetzt den Betrieb, dann muss auch die Kultur da sein von den Mitarbeitern zu sagen, naja, gut, ich gebe jetzt mein Wissen preis, damit wir das Ganze digitalisieren können. Und was auch im dritten Schritt darüber nachgedacht werden muss, ist, welches Wissen will ich sichern und auch in welcher Art dokumentieren und auf welcher Plattform.
Naja, du hast das schon angesprochen. Gerade jetzt auch so der Generationskonflikt und dass jetzt die Babyboomer ja so langsam, aber sicher, ja, die Platte putzen. Das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Kopfweh. Alle die gedacht haben, jetzt ist es schlimm. Die
Ja.
nächsten 18 Jahre, die werden richtig heftig, wenn jetzt wirklich die geburtenstarken Jahrgänge langsam, aber sicher in Rente gehen. Und das ist ja auch im Prinzip bei allen Talkshows wird ja immer wieder der Dachdecker zitiert, der nicht mit 70 noch aufs Dach kann. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch keine Illusion hingeben, dass unsere Altgesellen viel länger machen auf dem Dach, als sie müssen. Ich glaube, die haben irgendwann auch wirklich, die haben auch ihren Ruhestand verdient. Also haben wir echtes Problem. Und dann kommt noch die interne Kommunikation dazu. Also man hat so das Gefühl, jeder redet übereinander. Und man redet nicht miteinander, man redet immer nur über gewisse Aufgaben, Projekte, Baustellen, aber irgendwie so, wie du am Anfang schon gesagt hast, die Wertschätzung und dass man so ein bisschen aufeinander eingeht und es werden immer nur Aufgaben, keine Verantwortung delegiert, das ist so ein großes Problem. Und wir Handwerker sind einfach keine Psychologen und ich glaube, die wenigsten werden es auch. Und je nachdem, wie alt man ist, dann hat man noch das Generationsproblem. Dann schimpft die Älteren, schimpfen auf die Jüngeren. Und dann muss man wieder sagen, aber keine Generation hat sich selbst erzogen. Ja, und das ist auch ein altes Problem, das sich wiederholt. Hast du da auch so ein Patent? Rezept, wie gehen wir da am besten um jetzt mit der Kommunikation? Wie können wir Probleme vermeiden, was das angeht?
Also so ein einheitliches Konzept ist da immer schwierig, ne? Aber was der größte Fehler für mich ist, ist, wenn gar keine Kommunikation stattfindet. Ja? Also Kommunikation ist schon mal die Grundvoraussetzung, um auch diese Konflikte irgendwo dann zu verhindern. Was ich jetzt auch schon feststellen konnte, ist, dass es keinen einheitlichen Informationsfluss gibt. Also gerade zwischen Büro oder auch Baustelle, das ist nicht so wie im Büro, dass man sagen kann, naja, man ruft mal gerade an, man macht jetzt ein Zoom-Meeting oder man schickt mal eine E-Mail raus. Es sind viele Non-Desk-Mitarbeiter, die eben nicht so gut erreichbar sind. Da muss man einfach darauf achten, auch die verschiedenen Kanäle dann auszuwählen, sodass ich meine Mitarbeiter auch erreiche. Wenn diese Informationen aber verloren gehen zwischen Baustelle und Büro, das führt auch zu Chaos, doppelte Wege, Missverständnisse im Team. Wenn ich auch meine Schülerinnen und Schüler frage, welches Kommunikationstool nutzt ihr denn? Da wird häufig noch die WhatsApp-Gruppe erwähnt. Ich weiß nicht, wer von euch mal einen Geburtstag organisiert hat in der WhatsApp-Gruppe, aber das fand ich schon manchmal sehr abenteuerlich. Von daher gibt es da heute auch andere Tools und Kanäle und auch zu überlegen, naja, was ist denn unsere Kommunikationsstrategie. Welche Infos kommuniziere ich denn über welchen Kanal? Also ich glaube, darüber kann man sich in erster Linie mal Gedanken machen. Und was auch noch so ein Punkt ist, das ist diese fehlende Rückmeldung und auch Dokumentation, einfach weil Prozesse nicht richtig stehen, ja, Probleme, Änderungen werden nicht sauber dokumentiert. Dadurch kann das Büro wieder nicht planen. Also das ist auch teilweise ein Prozessthema, wo man Fehler vermeiden könnte und auch Stress in der Kommunikation.
Und wir kommen ja auch aus wirklich eigentlich ganz furchtbaren Zeiten. Ja, früher war es so, der Chef ist in die Baustelle gefahren, ausgestiegen, hat erstmal an der Baustelle rumgeschrien oder hat eine Latte dem Mitarbeiter ins Kreuz gehauen, wenn er nicht schnell genug auf dem Dach war. Und das hat ja mit Kommunikation nichts zu tun. Irgendwann mal hat man dann Mitarbeitergespräche eingeführt. Wir haben 2018, haben wir, oder 2008, weiß nicht mehr so genau, haben wir QM, also Qualitätsmanagement bei uns eingeführt. Da ist es ja ein Standard. Da musst du ja auch mehrmals im Jahr Mitarbeitergespräche führen. Aber oftmals fühlt es sich dann halt so wie eine Pflichtveranstaltung an. Ja, und dann, ich habe das ja auch selbst erlebt, zum Schluss zum Glück nicht mehr. Ja, wir haben echt tolle Mitarbeiter, aber manchmal fällt es ja auch dem Chef schwer, so vorne hinzustehen. Dann ist er sich unsicher, will er jetzt den Chef raushängen oder versucht er eben auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern umzugehen. Genauso ist es bei den Mitarbeitern. Die sitzen einem auch gegenüber. Meistens hat man überhaupt keine Vorbereitung. Die Gespräche werden nicht entsprechend aufnotiert, wie du ja auch sagst, dass man sie auch weiter und rückverfolgen kann. Mit strukturierten Mitarbeitergesprächen hat sowas einfach wenig zu tun. Wie schafft man es nun, solche Gespräche zu führen, die motivieren, Klarheit schaffen und auch in schwierigen Situationen noch fair und wirkungsvoll bleiben?
Also gerade bei dem Thema Motivation kann ich sagen, man motiviert immer positiv. Ja, das ist dieses klassische Beispiel. Im Halbjahreszeugnis gab es bei mir immer die schlechtere Note, weil man sollte motiviert werden, dann noch mehr Gas zu geben. Ich hatte dann immer noch eine schlechtere Note, weil ich so unmotiviert war, dann noch irgendwas zu tun. Also das ist ein ganz gutes Beispiel. Von daher, man motiviert immer positiv. Ja, jetzt packen wir zusammen an, weil danach gibt es Weihnachtsfeier, Gewinnbeteiligung, irgendwas Positives. Auch zu fragen, wie geht's dir denn? Was sind denn Verbesserungsvorschläge? Wohin willst du dich denn auch weiterentwickeln? Also auch die Weiterentwicklung ernst nehmen, da auch Perspektiven aufzeigen, gerade bei jüngeren Mitarbeitern. Es muss und will auch nicht jeder Führungskraft werden und das ist auch in Ordnung, aber man kann sich ja auch innerhalb seines Bereichs in der Expertise auch weiterentwickeln, auch Probleme ernst zu nehmen, Zeit nehmen, auch gerade wenn es mal schwierige Situationen gibt, die wird es immer geben, bin ich auch ein Freund davon, zu erklären, warum. Warum geht was gerade nicht? Warum fällt die Entscheidung so aus? Und auch mal nicht nur reden, um zu antworten, sondern auch Fragen zu stellen, um Hintergründe zu verstehen von Mitarbeitern. Und ich denke, da hat man einen ganz guten Mix, wenn man auch in Motivationsgespräche reingeht.
Ja, wenn ich so überlege, so an meiner Ausbildung, das ist ja auch das letzte Jahrtausend, Karl-Heinz, ja, willkommen im Club. Und also mein Chef, ich weiß nicht, wie das bei euch war, Karl-Heinz, mein Chef hat sein Lade geführt wie ein Gutsherr. Ja, also wenn er nicht gemeckert hat, dann war das gelobt. Und ansonsten gab es da schon einen sehr, sehr rauen Ton. Und am Ende kopiert man ja so ein bisschen. Als ich mich damals auch selbstständig gemacht habe, dachte ich so, okay, das ist so der einzige Weg, um den Laden im Griff zu haben und habe das dann auch so ein bisschen mit übernommen. Und das hat ja auch mal eine Zeit lang funktioniert. Und nur jetzt hast du irgendwie das Gefühl, du musst alle mit Samthandschuhe anpacken, du darfst nichts mehr sagen, selbst in deinem eigenen Betrieb nicht mehr, darfst auch nicht mehr schimpfen, ja, darfst ja auch nicht mehr, also selbst wenn da noch so viel Mist passiert ist, musst du dich zusammenreißen, da musst du noch sagen, naja, Gott sei Dank hast du noch was ganz gelassen, ja, hast nicht alles kaputt gemacht, also ich überspitze jetzt so ein bisschen, also es fällt einem schwer, da wirklich auch sachlich zu bleiben, ja, also hast du da irgendwie Tipps? Also ich frage da laufend nach Tipps, aber sehen wir das bitte nach. Also mir fällt da manchmal auch nichts mehr ein, wie ich da trotz aller Wut, die ich dann manchmal auch habe und Enttäuschung und manchmal ist ja auch die Summe aus, dann irgendwie sachlich bleiben soll, weil das einfach von mir erwartet wird, auch als Unternehmer. Ja, dass eine Kritik ist, ja, dass man die auch äußern darf, dass es trotzdem konstruktiv ist und nicht als Angriff irgendwie rüberkommt. Ich glaube, das ist so die große Kunst, oder?
Ja, also das, was du gerade gesagt hast, Michael, das höre ich von vielen tatsächlich, ja, weil, wie du gerade gesagt hast, Kommunikation ist ein Führungsthema und es wird sich auch abgeguckt von der Führungsspitze. Ja, also auch zum Thema Unternehmenswerte, ich kann mir die an die Wand hängen, aber wie es dann wirklich gelebt wird im Unternehmen, das gucke ich mir vom Chef ab. Und das ist ja auch genau das Gleiche, was du gerade geschildert hast, ne? Man guckt sich dann so ab, wie geführt wurde. Aber manchmal, wenn dann Zeit vergeht, ist dann ein anderer Anspruch an Kommunikation. Und dann passiert das, was du gesagt hast, ne? Was darf man noch sagen? Ich bin da immer Freund von, dass man eben in der Sache hart bleibt, aber nie persönlich beleidigend wird. Ja, also das ist so ein Leitsatz, wo man sagt, klar, wenn was schief geht, manchmal sind ja auch extreme Situationen, wo man sagen muss, naja, da muss der Ton auch mal ein bisschen rauer werden, ja. Aber trotzdem auf der sachlichen Ebene. Und mein persönlicher Lieblingsleitsatz bei dem Thema ist einfach, wenn wir kritisieren, dann kritisieren wir das Verhalten und niemals den Menschen. Ja, also das ist immer, dass man so ein bisschen Abstand auch von der Persönlichkeit vom Mensch kriegt. So bleibt man neutral und sieht es auch eher selten als Angriff. Ich kann noch mal ein Beispiel machen, ne? Wenn jetzt dieser Satz kommt, naja, du kommst immer zu spät. Das wird oft als Angriff gewertet, weil es sehr frontal, ja, du kommst immer zu spät. Mir hilft das dann auch immer, in die Ich-Perspektive zu gehen. Ja, also mir ist aufgefallen, bei dir wurde es in den letzten Wochen öfter mal ein paar Minuten später, ne? Gibt es da einen Grund? Aber ich kann das schon verstehen, dass das manchmal sehr, sehr schwer fällt, wenn der Stress so hoch ist und das jetzt natürlich über Wochen hinweg andauert, da muss man auch einfach die Kommunikation anpassen. Also wenn es häufiger vorkommt und man sagt, okay, hier ist die Grenze erreicht, dann gehe ich auch nicht mehr hin und sage, du, mir ist da aber aufgefallen. Klar, das ist dann immer Anpassungssache an die Situation.
Wow, da muss ich aber, das fällt mir total, total schwer. Du hast vorhin, also vorhin hast eben gesagt, Verantwortung, ja, nicht nur Aufgabe, Verantwortung. So, wie gehe ich mit einem Mitarbeiter um, der fünfmal hintereinander den gleichen Fehler macht? Ja, und dann am Ende kommt die Aussage, ich habe das doch nicht mit Absicht gemacht oder kann doch mal passieren oder sowas. Ja, was, also wenn du da nicht siehst, dass sich irgendwas weiter entwickelt, ja.
Ja, also du kannst das dokumentieren, dass man sagt, man vereinbart im Gespräch, wie oft ist das passiert, wann ist das passiert, auch mit den Mitarbeitern fragen, was ist denn da die Lösung auf das Verhalten? Ja, man muss ja nicht selbst immer die Lösung suchen, sondern auch mal den Mitarbeiter fragen. Das kann so absolut nicht bleiben. Wie ist denn deine Lösung jetzt zukünftig? Man kann das dokumentieren, aber natürlich ist dann irgendwann auch der Punkt, an dem man sagen muss, wo ist jetzt die Grenze? Ja, also das muss jeder für sich selbst wissen, aber in einem Gespräch ganz klar Grenzen setzen, da auch konsequent bleiben und sagen, du, das ist jetzt dann und dann und dann vorgekommen. Wir führen jetzt noch einmal ein Gespräch und dann muss man halt eben schauen, was die Konsequenz ist.
Ja, ich finde auch, man muss dann auch tatsächlich ja mal einen Schlussstrich ziehen, weil man kann sowas nicht endlos durchziehen. Es gibt Grenzen, das muss auch jedem klar sein. Und wenn man das vernünftig regelt, oftmals kriegt man es dann auch mit Schulung halt in den Griff. Also beim Qualitätsmanagement war es so, wir hatten auch eine Fehlerkorrekturmaßnahmenformular. Das heißt, wenn Fehler aufgetreten wurden, wurden die dokumentiert, auch finanziell. Und auch wer den Fehler verursacht hat. Und das hatte dann immer im nächsten Mitarbeitergespräch die Folge, dass wir über diesen Fehler gesprochen haben, aber nicht vorwurfsvoll, sondern um das Problem zu klären. Wenn wir gesehen haben, es war ein Fehler, der einfach aus mangelndem Verständnis entsteht, haben wir eine entsprechende Nachschulung gemacht. Und wenn es ein Mitarbeiter halt gar nicht akzeptieren will, dann muss er halt raus. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwann mal muss man sich auch mal von einem Mitarbeiter trennen, wenn man das Gefühl hat, das funktioniert gar nicht, auch wenn man in schwierigen Zeiten ist. Und wir kommen damit gleich zu meiner nächsten Frage, wo man kaum noch vernünftig Mitarbeiter kriegt. Zu Michael noch ganz kurz, weil er gefragt hat, Michael, bei mir war es auch so, ich habe Plug and Play von meinem Vater das Verhalten von Mitarbeitern übernommen, es war ganz schlimm. Als ich dann irgendwann mal meine Frau kennengelernt habe, war es die erste Reaktion von ihr, so könnt ihr nicht mit euren Mitarbeitern umgehen. Und erfreulicherweise hat sie sich dann dem Thema angenommen. Und hier ist es vielleicht auch so, dass Frauen vielleicht ja auch ein gutes Händchen haben, was die Mitarbeiterführung angeht und die Gespräche angeht, wo wir als Männer vielleicht eher so der Puls hochgeht, der Kopf rot wird, ja. Vielleicht können das Frauen einfach ein bisschen besser. Aber kommen wir mal zu dem Fachkräftemangel, der ist ja wirklich riesig. Und was ich so cool finde an dir, Luca, du bist nicht der typische Recruiter, sondern dir geht's klar, Recruiting kannst du sicher auch sehr hilfreich sein, aber dir geht's wirklich auch so mehr um diese interne Kommunikationsgeschichte, so wie du es am Anfang ja von dir erzählt hast. Gibt es vielleicht so ein paar Praxisideen, vielleicht abseits von Gehaltserhöhungen, die kleine Handwerksbetriebe nutzen können, um sich als attraktiver Arbeitgeber am Markt zu positionieren?
Ja, also ich hatte ja schon gesagt, Benefits sind toll, ne, wenn die Basis stimmt on top. Es gibt super viele Benefits, die man sich anschauen kann. Das gehe ich auch in meinen Seminaren durch. Und für jeden ist ja was anderes attraktiv. Also es gibt jetzt nicht den Benefit, worauf alle springen, denke ich. Für den einen sind das monetäre Dinge, für den anderen sind das Freizeitmodelle, wenn es geht. Es ist ja auch immer ein Kapazitätsthema, was man anbieten kann. So eine kleine Variation, damit ich möglichst viele Ansprüche, ne? Hier ist was Monetäres, hier ist was Flexibles zum Arbeitszeitenmodell. Gerade auch die jüngere Generation ist mehr auf flexibel, auf Arbeitszeitmodelle. Es kann aber auch eine gute Ausrüstung, Werkzeug sein, um überhaupt die Arbeit gut voll beenden zu können. Und das muss auch, wie du gesagt hast, nicht immer mit Kosten zusammenhängen. Es gibt auch Win-Win-Benefits, zum Beispiel auch das Thema Wissenssicherung. Ja, wenn ich da ein tolles Tool habe, ich habe mein Wissen gesichert, dann ist das ja in erster Linie die Priorität des Unternehmens gewesen. Aber das gibt auch Effekte zum Thema Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit, weil ich habe vielleicht ein digitales Telefonbuch und kann jetzt sehr viel schneller meinen Kollegen anrufen oder es spart mir einfach Zeit bei der Einarbeitung, weil ich habe das ganze Wissen dokumentiert. Das sind so kleine Sachen, wo man sagen kann, das muss nicht immer nur für den Mitarbeiter sein, ja, kann auch fürs Unternehmen ganz genauso gut gewinnbringend sein und eben auch das Thema Wertschätzung, gute Kommunikation, das sind auch Benefits, die auch für das Unternehmen werben. Und ich sage auch immer, Kultur ist nicht das, was Unternehmen auf die Webseite schreiben, sondern das, was Mitarbeiter auch am Sonntagabend fühlen.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube, die wenigsten Handwerker haben überhaupt sowas wie ein Unternehmensleitbild. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, glaube ich.
Organigramm, ja, kennt man, ja.
Organigramm, ja, Stellenbeschreibungen, dass Erwartungen formuliert werden, Aufgaben beschrieben werden, Einkaufsvollmachten, also Dinge, das sind so die Basics, die gehören irgendwie mit dazu, wobei Basics. Bei uns hat es auch verdammt lang gedauert. Ja, ich glaube, wenn du kein QM gemacht hättest, ja, dann wäre es auch eng geworden. Am Ende sind es die Summe der vielen Fehler. Und deshalb gehen wir ja auch regelmäßig in die Meisterklassen, um denen so ein bisschen Unternehmergeist auch mit auf den Weg zu geben. Also das, was dann vielleicht so in der Schule im Eifer des Gefechts irgendwie so ein bisschen zu kurz kommt. Ja, das muss man schon sagen. Weil, ja, so ein Unternehmer-Dasein, das ist echt ein Marathon, ja, und das ist Hochleistungssport insgesamt gesehen. Also, wenn man sich dann nur so ein bisschen auf die Technik, auf die Fachregel fokussiert, dann wird man schnell merken, da kommt man nicht so weit, weil das ist das, was der Kunde sowieso erwartet, ja, das ist Ware gegen Kaufpreis. Der erwartet von uns eine anständige Leistung, aber dann kommt alles andere noch dazu. Ja, dann hast du ja vorhin auch gesagt, das steht auf deiner Webseite, Resilienz, ja, das heißt also, wie gehst du mit Rückschlägen um, gehst vielleicht gestärkt hervor oder kriegst du Burnout, ja, also auf die Unternehmer wirkt immer, immer mehr ein und am Ende, ich kenne wirklich kaum Handwerksunternehmer, die Psychopathen sind. Also es gibt ein paar Ausnahmen, ohne Frage. Aber am Ende machst du immer einen Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Du verkaufst deinem Kunden im Beratungsgespräch ja einen erstklassigen Service und siehst dann, dass deine Mitarbeiter nicht performen, obwohl sie es eigentlich müssten. Ja, also gehst du hin, versuchst das irgendwie zu regeln und dann der Mitarbeiter ist eingeschnappt und haut einen Sack, macht krank oder geht woanders hin und so weiter. Also, und dann auf einmal sind die Unternehmer gestresst und dann verlieren die irgendwie noch die Lust und wie heißt so schön, der Fisch, der fängt am Kopf an zu stinken und dann sind sie demotiviert und dann bist du nicht gut gelaunt und so und dann kannst du deine Mitarbeiter nicht bei Laune halten. Also, das ist schon ein Problem, wie ich finde. Und das wird auch jetzt nicht einfacher in den nächsten 18 Jahren. Also, Karl-Heinz, du hast es geschafft und ich bin auch auf dem besten Weg. Also, fast gesagt, Gott sei Dank, ja. Also, was gibst du da den jüngeren Unternehmern mit auf dem Weg? Also, dass man so ein bisschen auch in sich reinhört und diese Faktoren frühzeitig erkennt, weil ich glaube, wenn du mal drin bist, wenn du im Burnout-Ding drin bist, dann war's das. Kommst du schnell nicht mehr raus.
Ja, also es gibt da auch, also sage ich jetzt mal zusammengefasst, drei Stressfaktoren, die ich immer wieder erkenne. Ein Bekannter von mir ist auch Dachdecker und der hat zu mir gesagt: Du Luca, ich fühle mich wie ein Feuerwehrmann. Ich bin nur noch am Brände löschen. Überall brennt's, jeden Tag kommen unerwartete Probleme. Ich jongliere hier zwischen Baustelle, Material, Kunden und Mitarbeiter. Wie man das erkennt, ist eigentlich, dass man nur noch reaktiv unterwegs ist. Man hat sich einen Plan gemacht, aber trotzdem komme ich da gar nicht durch, weil immer irgendwo anders was brennt. Das ist auch hervorgerufen durch den Personalmangel. Also ich glaube, das Wort fällt auch beim Unterricht, wenn ich mal frage, wie sieht es denn bei euch im Betrieb aus, ne, bei den angehenden Meistern? Personalmangel, das ist eine Arbeitsbelastung, die wirkt sich ja auch aufs Team aus. Also diese Arbeit muss ja auch irgendwo aufgefangen werden, vielleicht auch vom Chef selbst, was auch wieder zu Ausfällen führt, weil die Mitarbeiter teilweise auch überlastet sind. Man nimmt immer öfter Aufgaben an, die eigentlich auch andere machen sollen, weil man einfach ja auch helfen möchte im Team. Und auch fehlende Strukturen, wie wir vorhin auch schon erzählt hatten, ne? Unklare Prozesse, unstrukturierte Kommunikation, das macht einfach Stress, der auch einen zu Hause nicht abschalten lässt. Also das ist auch Stress, den man mit nach Hause nimmt. Und das ist ja alles ein Kreislauf, der aufeinander auswirkt. Also ich habe Probleme auf der Arbeit, dann habe ich Probleme privat. Das ist ein Kreislauf, der manchmal nie enden will, ja.
Das sind übrigens nicht nur die Unternehmer, ja, sondern das sind auch die Bauleiter, das sind die Meister, die technischen Betriebsleiter, die dann echt manchmal am Limit gehen. Ich habe das auch schon erlebt. Mitarbeiter von mir, die sich dann irgendwann mal selbstständig gemacht haben oder die bei uns gelernt haben, waren dann Geselle und du hast immer mit denen wieder aufs Neue, hast du die versucht, wieder irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen und irgendwann haben sie dann woanders da, entweder eine Selbstständigkeit angefangen oder einen anderen Job als Führungskraft. Das sind andere Menschen danach. Ja, die sind komplett anders drauf. Also, da geht das komplett weg, so von der, sagen wir mal, Telefongesellschaftsmentalität. Wir erwarten nur vom Chef, vom Unternehmen und so weiter, bis hin dann nachher. Man muss selbst irgendwie auch Verantwortung, man ist auf einmal auf der anderen Seite des Seils, ja, und muss da dagegen halten. Das ist schon, ja. Also jedes Mal, wenn du da voll im Tagesgeschäft drin bist und dann bist du wirklich die Feuerwehr.
Ja, was ich so spannend finde, ich habe letztens auch irgendwo gelesen, wenn du immer so im Katastrophenmodus unterwegs bist, hast du irgendwie nur 10% deiner Leistungsfähigkeit, weil die restliche Energie einfach komplett verpufft. Und ich kenne das ja auch. Also die letzten Jahre, erfreulicherweise, haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Bei mir war dann Fokus, Klarheit, Minimalismus finde ich spannend, ja, und einfach auch abgeben und delegieren zu können. Das sind so wichtige Punkte, aber ich kenne auch noch Zeiten, du, da warst du im Urlaub im Prinzip an den schönsten Plätzen der Welt und dann machst du Volldubel irgendwie kurz vor Weihnachten dein E-Mail-Programm auf und dann ist da eine E-Mail drin und die zerschießt ja den kompletten Urlaub, weil da Sachen drin stehen, mit denen du einfach nicht gerechnet hast, ja. Oder du planst irgendwas, wir dachten, wir sind ja sehr wetterabhängig, ja, dann regnet es 3 Wochen am Stück, dann sagen die Kunden, warum kommst du nicht, dann bist du im Büro, dann ruft der Mitarbeiter an der Baustelle, klappt irgendwas nicht. Also gefühlt bist du ja immer im Katastrophenmodus. Ich weiß mittlerweile, das geht auch besser. Ja, ich habe es auch wirklich zum Schluss hinbekommen. Mein Nachfolger, der das Plug and Play von mir übernommen hat. Der macht es gleich von Anfang an richtig. Deswegen finde ich es auch cool, Luca, dass so Menschen wie du oder Michael oder ich gehen ja auch an die Meisterschulen, um den jungen Menschen auch von vornherein zu sagen, mach's doch gleich richtig, ja. Weil viele müssen erstmal fünfmal gegen die Wand laufen, sind zweimal kurz vor der Insolvenz. Gefühlt fliegt denen alles um die Ohren, bevor sie dann wirklich mal erfolgreich werden. Und das finde ich schade. Und ich finde es toll, Luca, wenn gerade auch deine Generation und andere Coaches in deiner Generation jetzt wirklich mal das Thema im Handwerk auch angehen und sagen, wir brauchen jetzt modernes Handwerk. Das, was die Vorgänger gemacht haben, das war okay, aber geil ist es nicht mehr, das geht besser. Aber jetzt mal generell. Ich war auch schon echt so verzweifelt, dass ich nachts wirklich wach geworden bin, habe meinen Hund gepackt, konnte einfach vor Sorgen nicht mehr schlafen. Oder das Tagesgeschäft hat mich fertig gemacht, ja. Und wenn ich jetzt wirklich so mit dem Rücken an der Wand stehe und wirklich mal das Problem habe, dass ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr allein weiter, ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Wie schaffe ich es, in so einem Moment wieder runterzukommen, klaren Kopf zu bekommen und mich wieder auf meine eigentliche Aufgabe zu konzentrieren?
Ja, also wie gesagt, wir kennen alle viel Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf. Das wird überall erzählt, das kennen wir und wir wissen ja auch eigentlich, was uns gut tut. Das ist keine Weltneuheit, aber es mangelt ja ganz oft an der Umsetzung,
Ja.
weil einfach diese Kraft fehlt, diese Dinge umzusetzen, die für uns gut sind. Das ist auch wieder so ein Kreislauf, ne? Man zieht sich zurück, man ruht sich aus, aber man tut eben nicht diese Dinge, die einem auch Kraft geben. Das ist auch dieser Klassiker. Beim Arzt, reduzieren Sie einfach Ihren Stress. Ja, ganz einfach. Aber wie, das kriegt man irgendwie nie so richtig gesagt. Da wird man oft allein gelassen. Und ich glaube, es gibt gar nicht die Strategie pauschal für jeden, wo man sagen kann, das bringt jetzt alle runter und dann wird alles gut. Aber es gibt zwei Punkte, die für mich essentiell sind, die mir auch aufgefallen sind, die man erstmal beachten muss, bevor das andere kommt. Nämlich ist das zum einen Dinge ansprechen, die belasten. Ja, also viele schlucken Frust einfach runter und Ärger, das staut sich über die ganzen Jahre an. Und es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt auch, wenn der Körper Nein sagt, und da steht ganz toll beschrieben, Stress, den man nicht verarbeitet, der sucht sich irgendwann ein Organ. Irgendwo wirkt es sich dann aus und wenn wir selbst nicht Nein sagen, dann macht das eben unser Körper für uns. Also da sollten wir auch drauf hören, so ein bisschen auf unseren Körper zu hören, weil es fängt ja nicht an mit den großen Sachen wie Herzinfarkt und Depression, ne, sondern es fängt vielleicht an mit Herzklopfen. Es fängt an mit, ich bin dauerhaft müde, kann mich nicht mehr konzentrieren. Also da wirklich präventiv auch mal zu hören, wie macht sich denn Stress bei mir bemerkbar persönlich, ja? Und da ist es wichtig, auch Dinge, die einen belasten, nicht runterzuschlucken, auch kommunizieren, offen zu sagen, du, das belastet mich gerade, damit es einfach rauskommt, weil man glaubt nicht, was unterdrückter Stress auch mit dem Körper macht. Ja? Und das Zweite ist, Pausen bringen nichts, wenn man nicht lernt, seine Gedanken zu kontrollieren. Und das kennen wir auch alle. Wir nehmen uns dann mal ein Wochenende frei und sagen, oh, ich habe den ganzen Tag nur auf der Couch gelegen. Ich war am Handy oder war am Fernsehen, aber ich bin nicht entspannt, weil es die ganze Zeit im Kopf rattert. Ach, was könnte ich jetzt tun? Ah, das muss ich jetzt aber noch. Und das ist keine Entspannung, auch wenn wir auf der Couch liegen. Von daher müssen wir auch lernen, da unser Mindset, unsere Gedanken zu kontrollieren. Und Erfolg ohne Gesundheit ist da auch einfach Misserfolg.
Jetzt hat sie uns erwischt, Michael, gell?
Jetzt also, ja, natürlich. Also ich meine, das, was wir heute so predigen, wir zwei Philosophen, das ist ja im Prinzip eine bittere Erkenntnis aus vielen Rückschlägen, Niederlagen und wie du schon gesagt hast, mir ging das ja auch manchmal schon so, dass ich morgens da gestanden habe und dachte, okay, am liebsten würde ich gerade alles hinschmeißen. Und ja, also ich habe da so tatsächlich meine Erfahrung gemacht. Also eine wichtige Erkenntnis, du bist die Summe der fünf Menschen und da ist wirklich was dran, mit denen du dich abgibst, Familie mal ausgenommen. Und ich würde sogar mittlerweile noch einen Schritt weiter gehen, nimm die Social Media Kanäle noch mit rein, die dich irgendwie zumüllen, geistig zumüllen mit irgendwelchen Reels und Shorts und so weiter. Das ist echt schlimm. Und auch wenn dann die Coaches immer wieder kommen und sagen, du musst am Unternehmen arbeiten, alles andere ist scheiße und so weiter. Ja, hallo, sag das mal einem, der irgendwie 5, 6, 7, 10 Mitarbeiter hat, nur noch am Unternehmen zu arbeiten, der muss seine Baustellen vorbereiten, muss gucken, dass der Lade läuft. Da kannst du sagen, versuche mehr am, aber eben musst du auch arbeiten, es geht ja gar nicht anders. Oder bau dir irgendwie eine zweite Führungsebene auch. Und das ist ein Prozess, der dauert und so weiter. Das ist schon ein riesen, riesen Thema. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, schon seit ein paar Jahren, ich checke morgens keine E-Mail mehr als allererstens und keine Nachrichten. Also ich werde teilweise auch von Kumpels oder Bekannte, Freunde und so weiter, aber auch von Kunden, ich habe ihnen heute Morgen die E-Mail geschickt, sie haben es gar nicht gemeldet. Sag ich, nee, ich checke die E-Mails noch nicht. Ich arbeite erstmal die ersten 2 Stunden an Projekten, die mich, mein Unternehmen voranbringen. Vorher mache ich nichts. Ja, das eine 1,5 Stunden wenigstens, weil dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl in den Tag rein. Also das sind so Dinge, die helfen mir auch ein bisschen resilienter zu werden. Und dann hast du auch ein gutes Gefühl. Ja, also dann das nächste, du bist ja auch als psychologische Beraterin tätig. Und es geht ja aber auch um mentale Gesundheit, es geht um körperliche Gesundheit. Ich glaube, das eine geht auch nicht ohne das andere. Ja,
Ja.
wenn du teilweise auch siehst, auch bei jungen Menschen, wie die teilweise aussehen, wo du denkst, wow, ja, was tust du dir an, was tust du deinem Körper an? Und als hättest du 2 oder 3, könntest du noch eine bei Amazon bestellen, wenn der eine mal nicht mehr so funktioniert. Und das wirkt sich dann auf die Mentalität aus und auf die Psychologie. Da kriegt man bei dir ja auch Unterstützung. Und wie sieht dann sowas aus?
Ja, also wie gesagt, ich biete das auch an, als psychologische Beraterin auch für Firmen tätig zu sein, quasi als Benefit, ja, dass man da ein Kontingent an Stunden hat, was Mitarbeiter auch nutzen können, weil wie du gerade gesagt hast, sowohl bei privaten Problemen, die sich dann auch beruflich auswirken können, das greift ja oftmals ineinander. Was aber wichtig ist, bevor man diesen Schritt geht, ist erstmal eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der das Thema auch ernst genommen wird und auch relevant ist. Ein Bekannter von mir hat auch mal gesagt, naja, ich will jetzt aber keine Wellness- Oase für meine Mitarbeiter schaffen, aber darum geht es ja gar nicht. Ja. Es geht darum, dass ich Verantwortung habe, auch ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem auch mental gesund gearbeitet werden kann. Und es geht um klare Strukturen schaffen, also eindeutige Verantwortlichkeiten, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, nicht nur Aufgaben zu verteilen, sondern auch Verantwortung, weil das bereitet mir dann auch weniger Stress im Umgang mit Mitarbeitern, mit den Aufgaben, weil ich einfach die Verantwortung abgeben kann. Ja, ich muss aber auch die Erwartungshaltung, die ich an meine Mitarbeiter habe, zuerst mal kommunizieren, damit sie die auch erfüllen können. Auch das Thema Wertschätzung, ehrliches Lob, Zuhören, respektvoller Umgang. Also auch, dass ich weiß, naja, hier haben wir eine gute Fehlerkultur, die gelebt wird. Also ich kann da auch offen mit umgehen und auch eine Erholung zu ermöglichen und auch Grenzen schützen. Also eine realistische Zeitplanung, wirklich echte Pausen, begrenzte Überstunden und auch klare Regeln zur Erreichbarkeit. Das sind so Schlagworte, die dazu ganz gut passen. Und ja, wie gesagt, als psychologische Beraterin, ich habe die Weiterbildung auch noch absolviert, weil ich einfach gemerkt habe, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, dieses ganze Thema Kommunikation, Teambuilding, Mitarbeiterbindung, das ist ein Riesenthema.
Ja, sehr spannend, cool.
Auf jeden Fall, ja. Und ich finde, also du machst schon jetzt diesen psychologischen Bereich. Michael und ich helfen quasi den Kolleginnen und Kollegen auch, indem wir ihnen erstmal zeigen, lern mal den Druck rauszunehmen. Ja, viele nehmen ja auch alles an und überlasten sich und kommen gar nicht mehr nach. Also da muss man auch Filter einbauen, damit man überhaupt mal in der Lage ist, das Tagesgeschäft zu entlasten. Und ich finde, man muss auch bei den Mitarbeitern den Druck rausnehmen. Also wir Handwerker sind ja auch gewohnt, 120, 130, 140% Auslastung zu fahren, mit dem Ergebnis, dann kommt mal schlechtes Wetter, dann fallen mal Leute wegen Krankheit aus. Und dann bist du ja immer im Druck, weil du eigentlich schon lang wieder an der Baustelle fertig sein und die nächste beginnen solltest. Und ich finde, dieser Druck überträgt sich dann 1:1 auf die Mitarbeiter und das macht auch krank, ja. Ich fand das auch toll, was du zu dem Thema gesagt hast. Wenn du das nicht abbaust, wird irgendein Organ krank. Ich glaube da auch dran. Ich bin überhaupt ein großer Fan von Mindset. Wenn du immer nur rumläufst und alles ganz furchtbar findest, dann wird es exakt so sein. Aber wenn du mal anfängst, positiv zu denken, Möglichkeiten zu sehen und nicht nur Probleme, dann wird das alles viel, viel einfacher. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und Michael und ich, das ist kein Geheimnis, ja, wir arbeiten ja auch in der PV-Akademie zusammen. Michael, ich mache einen kleinen Werbeblock. Ab 2026 gibt es wieder super spannende Formate und Weiterbildung und Fortbildung. geht gern mal auf der Seite der PV-Akademie vorbei. Dort werdet ihr viele Infos von Michael und mir finden, von mir natürlich auch. Wir werden aber auch natürlich alle Informationen zu Luca in unserem Podcast in den Shownotes verlinken, dass ihr auch direkt gerne auf sie zukommen könnt. Und wer nur den Audio-Podcast hört, dem empfehle ich auch gern mal den YouTube-Podcast zu hören. Das machen tatsächlich die wenigsten unserer Zuhörer oder Zuschauer. Die meisten hören tatsächlich, weil es halt einfacher ist, den Audio-Podcast. Aber dann seht ihr eine extrem motivierte, junge, nette Frau und es lohnt sich wirklich diesmal vielleicht auch den YouTube-Podcast in
Yes.
dem Fall anzuschauen. Und das meine ich jetzt nicht, das meine ich jetzt nicht in irgendeiner Form grenzwertig, sondern wirklich einfach auf einem sehr netten Niveau. Kommen wir mal so langsam vielleicht auch zum Schluss des heutigen Podcasts. Michael, ich glaube, es wird nicht der letzte Podcast mit Luca sein, habe ich das Gefühl. Da wird es sicher noch mal das ein oder andere Thema geben, das wir vertiefen können, wo heute auch die Zeit zu kurz dafür ist. Aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen nicht immer endlos lange Podcasts machen. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, wenn wir jetzt langsam mal wieder so zum Schluss kommen. Deswegen so abschließend vielleicht eine kleine Frage. Wir stehen am Anfang des neuen Jahres 2026. Alle sind gut erholt, motiviert, haben so richtig Lust, Gas zu geben. Michael, wie lange hält es? Eine Woche, nachdem er wieder angefangen hat zu arbeiten? Ich glaube, das geht relativ schnell, wo die Motivation und die guten Vorsätze wieder weg sind, oder?
Da musst du nur die Fitnesscenter fragen, ja, dann die
Ja.
ersten Karteileiche wieder da sind.
Das ist so, apropos Fitnesscenter, da können wir uns vielleicht auch mal drüber unterhalten. Michael und ich tracken unsere Gesundheit. Michael macht mit Ringen und Uhr. Ich mache es tatsächlich erst seit 4 Wochen. Und ganz ehrlich, ich trinke jetzt zum Beispiel keinen Alkohol mehr, ne? Weil ich festgestellt habe, es tut mir nicht gut. Und auch so achte ich jetzt tatsächlich bewusster auf die Parameter. Gerade mit zunehmendem Alter macht es sicherlich auch Sinn. Finde ich spannend, müssen wir vielleicht auch mal drüber reden, was es auch psychologisch für Auswirkungen hat, wenn man mal anfängt, seine Gesundheit nicht nur zu sagen, ja, ich mache gute Vorsätze, sondern ich setze es auch wirklich um und wie man das
Auch
umsetzt.
da bist du wieder motiviert, ja. Also bei mir ist das
Ja,
auch so. Ich habe drei Werte: die Tagesform,
ja.
die Aktivität und der Schlaf.
Also
Ja, und ich
was
gucke,
mir,
dass ich überall über 80% bin. Früher
ja.
habe ich immer gedacht, naja, wer viel schläft, das ist irgendwie so eine Nachtkappe. Ja, das nur die Harte kommen in Garte. Mittlerweile achte ich da viel mehr drauf. Insofern ist das auch für die Motivation gut.
Also was mich jetzt persönlich beim Überraschen, ich mache ja viel Sport, ich jogge und renne, achte aufs Gewicht. Also ich mache ja schon seit ich 30 bin wirklich viel dafür. Und trotzdem habe ich dann letztens mal festgestellt, abends spät essen, ein, zwei Bier trinken, das ist nicht gut für meinen Schlaf. Ja, also das kannst du direkt ablesen. Ja, da siehst du gleich, wie deine Schlafwerte den Bach runtergehen und auch das Herz blöd macht. Also ich habe keine Herzprobleme, aber wie du einfach siehst, wie alle wäre. Und das macht mich schon nachdenklich. Ja, da habe ich früher nicht so wirklich drüber nachgedacht. Aber bevor wir jetzt komplett abschweifen, kommen wir wieder zurück zur Frage. Also Luca, du siehst, wir werden dich gern mal wieder einladen, um das ein oder andere Thema nochmal zu vertiefen. Wir sind am Anfang des Jahres, alle haben gute Vorsätze. Was wäre dein Tipp so abschließend jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen? Habe ich das auch einmal komplett gesagt? Was sollten die jetzt in Angriff nehmen, damit das Jahr 2026 richtig toll wird?
Ich habe einen Satz: Mitarbeiter sind das höchste Gut, handelt danach.
Ein
Das
gutes Wort.
stimmt. Hört sich auf jeden Fall besser an als Humankapital. Ja,
Ja.
das ist auch so ein Wort, wo man auch mal drüber nachdenken muss. War auf jeden Fall ein total cooler Podcast, Luca. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Auch deine Einstellung, auch deine Geradlinigkeit. Ich bin echt froh, dass du uns Dachdecker ein bisschen unterstützt und du bist eine echte Bereicherung auch fürs BBW, BBZ und auch für die Meisterschüler. Macht echt Spaß, auch mit dir darüber zu quatschen. Also ich freue mich drauf. Wir werden mit Sicherheit noch den ein oder anderen Podcast gemeinsam machen. Absolut. Wenn du Bock hast. Also
Ja, gern.
vielleicht am Ende kannst du vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Wir werden auch deine Infos verlinken in den Shownotes. Wo findet man dich? Ja, wo kann man dich am besten treffen? Auf Social Media oder auf der Webseite, wo auch immer, bei Vorträgen, Seminaren.
Ja, sehr gerne.
Gespannt.
Also erstmal vielen lieben Dank, Karl-Heinz und Michael, für die lieben Worte. Das kann ich nur zurückgeben. Also mir macht es auch unheimlich viel Spaß. Habe mich auch sehr wohl gefühlt im Podcast. Und ja, auch Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne bin ich auch wieder Gast im Podcast. Man findet mich unter www.lucamariemüller.de, wichtig, Müller mit UE. Und ja, da findet man alle Infos zu meiner Person oder auch gerne direkt per Mail unter kontakt@lucamariemüller.de. Auch gerne anfragen, da bin ich erreichbar. Und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich finde es super spannend, gerade im Bereich Handwerk. Also ich finde, das muss unterstützt werden und ja, ist ein Riesenbereich und ich wünsche mir, dass das Handwerk auch ein bisschen attraktiver dann noch wird für jüngere Leute und dass das auch in Zukunft gut bestehen bleibt, ja.
Ja, vielen Dank. Und das ist auch dringend nötig. Ja, also wenn wir wollen, dass das Handwerk erfolgreich wird und wenn Kunden wollen, dass Handwerker auch in absehbarer Zeit verfügbar sind, zumindest die guten, dann müssen wir jetzt Ausbildung investieren. Wir müssen junge Menschen besser abholen. Wir müssen wieder Lust auf Selbstständigkeit tun und auch für die Arbeit im Handwerk. Und da brauchen wir so junge, motivierende Menschen wie dich. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank auch von meiner Seite. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Und an die Kolleginnen und Kollegen da draußen kann ich nur sagen, wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht rund läuft, es gibt wirklich coole Menschen bei uns mittlerweile in Deutschland, jeder Altersgruppe, ja, auch junge, wie man jetzt sieht, nehmt die Hilfe in Anspruch. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich immer weiter durch dieselben Probleme zu quälen, sondern wenn ihr merkt, ein Prozess, das kann ein digitaler Prozess sein, ein Papierprozess, das kann ein Mitarbeiterproblem, egal was es ist. Es gibt für alles im Leben Best Practice, ja. Und ich finde das auch so wichtig. Wir haben es ja in diesem Podcast so angedeutet, können wir vielleicht auch ein bisschen vertiefen. Wir sind ja Menschen und um uns herum gibt es ja andere Menschen. Und im Idealfall, wenn es uns gut geht, sollte es den anderen ja auch gut gehen. Und im Zweifelsfall sollte es vor allem auch der Familie gut gehen. Und ich kenne leider auch Situationen aus dem Handwerk, wo der Betrieb an erster Stelle steht und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommt irgendwann mal die Familie und wenn man Glück hat, bleibt die Partnerin oder der Partner ein Leben lang an deiner Seite. Ja, wenn man Pech hat, sagt sie, du mach den Scheiß weiter, ja, aber ohne mich. Vielleicht so ein bisschen mahnende Worte von mir am Anfang des Jahres. Ich glaube, Michael und ich haben lange gebraucht, um dorthin zu kommen, wo wir heute sind. Und wir sagen uns auch immer wieder den Satz, ja, er ist fast schon Klischee, hätten wir das nur damals schon gewusst, ja, also vor 30 Jahren oder
Wir haben
so.
30 Jahre gebraucht, Karl-Heinz, um über Nacht vernünftig zu werden.
Verrückt,
Ja,
ne? Also es ist
kann
wirklich.
man durchaus so sagen. Ich kann das im Prinzip nur bekräftigen. Also die Unternehmer sind mehr oder weniger die Schlüsselfigur im Unternehmen. Die haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeitern, den Kunden gut geht. Und das kann nur funktionieren, wenn es ihnen selbst gut geht. Und dafür müssen sie sorgen, dass sie sich motivieren. Das ist eine große Herausforderung. Und sucht euch Mentoren, sucht euch Leute, die euch inspirieren. Und vor allen Dingen gebt eure Inspiration auch an andere weiter. Das ist enorm wichtig. Und tauscht euch untereinander aus. Das ist, glaube ich, das A und O. Und vielleicht nochmal einen schönen Gruß an unsere Partner aus Handel und Industrie und
Ja.
alle die, die auch mit dem Dach zu tun haben. Ich weiß, dass ihr auch unseren Podcast hört. Ich hoffe zumindest. Ich frage jeden nochmal ab persönlich. Also hier seht ihr auch eine junge Dame, die das Handwerk, das Dachdeckerhandwerk voranbringt. Und wenn ihr irgendwie mal ein cooles Event machen wollt, mal außerhalb der Technik, dann ladet doch einfach mal die Luga ein und die kann mal einen Vortrag halten zu dem Thema. Könnt ihr was Gutes für eure Dachdeckerkunden tun? Und das muss man, glaube ich, öfters machen, dass das auch so ein bisschen sitzt und dass das ankommt in dem Kopf, ja, das sagen wir mal, nicht unbedingt immer so offenen Dachdeckers, ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also, von meiner Seite aus nochmal vielen Dank, Lukas. Schön, dass du da warst. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bis zum nächsten Mal. Auch in diesem Jahr geben wir wieder Vollgas, was den Dachdecker-Podcast angeht.
Genau, wir haben noch tolle Interviewpartner und tolle Themen. Auch Fachtechnik wird wieder nicht zu kurz kommen. Und Luca, du hast das Schlusswort. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und bis irgendwann mal wieder.
Ja, vielen, vielen lieben Dank auch an euch beide. Ich kann es nur zurückgeben. Jetzt geben wir Vollgas dieses Jahr und weiterhin alles Gute auf das neue Jahr.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.